Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, wie immer direkt nach den Rennen. Und wir müssen über ein geiles Rennen reden. Also ich hatte für den Bruchteil von wenigen Minuten das Gefühl, könnte heute Max Verstappen vielleicht mal nicht gewinnen. Aber ja, es ist einiges passiert und wir müssen reden. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich aus dem fernen Berlin im weit, weit entfernten München Florian Wolzke. Moin!
Hello, hello, hello. Ja, du, geiler Grand Prix, muss ich sagen. Also Silverstone hat mal wieder abgeliefert. Neben Silverstone, du hast es ja schon angesprochen, hat vor allem ein Team abgeliefert, muss man wirklich sagen, und das war McLaren. Also wir haben sie ja schon wirklich in der Versenkung gesehen Anfang des Jahres. Ja, also ich hätte vielen Dinge zugetraut, aber dass McLaren nochmal irgendwie jetzt auf dieses Level kommt und da wirklich ums Podium fighten kann, hey, bei aller Liebe, das ist, glaube ich, das ist die größte Überraschung nach dem Start von Fernando Alonso in der ersten Saisonhälfte, so wie der losgelegt hatte. Und Aston Martin rudert gerade so ein bisschen nach hinten, habe ich so das Gefühl, dafür aber McLaren ganz vorne mit dabei. Und was die heute hingehauen haben, das war echt mega. Also richtig, richtig geil. Und das vor allem im Team, muss man sagen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das war schon krass.
Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Erstmal die Überraschung im Qualifying auf Platz 2 und Platz 3 zu landen. Ja, es war auch teilweise ein bisschen Mischi-Maschi-Wetter. Aber im Großen und Ganzen ging es am Ende nur darum, wer als letztes irgendwie seine Runde fertig kriegt. Und wer die am besten hinkriegt. Und dabei haben die beiden McLaren schon wirklich, wirklich, wirklich krass überzeugt, nicht nur mit einer richtig geilen Lackierung, wie ich finde. Aber im Rennen ist eigentlich jeder davon ausgegangen, sogar die Fahrer selber, das geht jetzt erstmal schön nach hinten. Da ist wieder der Reifenverschleiß, das ist dann halt die fehlende Pace auf die Distanz und da war nichts im Gegenteil. Wir reden das einfach meistens mal über diesen Start. Also wie Lando Norris an Max vorbeizieht, dachte ich ja schon, okay, mega. Und dann Oscar Piastri zieht fast noch mit vorbei.
Ja. Das war eine sauknappe Nummer. Also der hätte fast Max Verstappen noch geschnupft. Das lag natürlich daran, dass, also beim Start, sind wir ehrlich, dass Max Verstappen einfach einen beschissenen Start hatte. Ja. Und Lando Norris und Oscar Piastri halt beide einen sehr, sehr guten Start hatten und dementsprechend, klar, dann erstmal die Nase vorn hatten. Zumindest Lando Norris dann zumindest ein bisschen eine Zeit lang. Aber gut, am Ende des Tages, der Red Bull ist eben der Red Bull. Und da war dann halt trotzdem irgendwie für die nicht der erste Platz oder sowas zu holen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Platz 2 und Platz 4, da muss man ehrlich sagen, das ist schon eine verdammt gute Leistung. Und ich finde, was auch herausragend war und was so ein bisschen die Performance zeigt, ist nach der Safety-Car-Phase. Also da haben ja alle nochmal irgendwie Reifen gewechselt und sowohl Piastri als auch Lando Norris waren auf den Harten unterwegs. So, Lewis Hamilton und George Russell, die jeweils dahinter waren, die hatten sich Medium- bzw. Softs geholt. Klar, die waren jetzt nicht mehr ganz brandneu.
War nicht mehr frisch, ja.
Also trotzdem, ne, ist dann normalerweise ein beträchtlicher Unterschied. Und sie haben es beide nicht geschafft, an den McLaren vorbeizukommen mit den besseren Reifen. Und jetzt ist Silverstone ja keine Strecke, wo man irgendwie schlecht überholen kann, ja, also das kann da schon gut funktionieren. Ich finde es eine sehr, sehr ausgewogene Strecke, ganz im Gegenteil, auch eben mit vielen schnellen Kurven. Und diesen Vorteil, diesen Reifenvorteil, den konnten sie eben nicht ausspielen, was eben zeigt, wie verdammt schnell die McLaren waren. Und die haben gezeigt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, auch wenn man natürlich, sagen wir mal so, man hat sich natürlich gewisse Anleihen, Vorbilder gesucht bei Red Bull. Ja, ist ja klar. Machen ja alle, ja, weil ich meine, am Ende des Tages, du siehst, okay, wessen Konzept geht denn am besten auf? Und ich meine, ganz klar mit Abstand ist das Red Bull-Konzept halt State of the Art. Das ist das, was gerade am besten funktioniert. Und dass du dann so ein bisschen in eine ähnliche Richtung entwickelst wie vielleicht Red Bull und dir das eine oder andere abschaust. Wir hatten ja auch, ich glaube, in Monaco war es oder so, ne, wo man auch mal einen Blick unter den Red Bull von Sergio Perez werfen konnte, ne? Das sind natürlich dann Bilder, die gucken sich die Ingenieure auch ganz genau an und schauen dann natürlich nach, okay, wie können wir irgendwie in die Richtung entwickeln? Und trotzdem muss es natürlich zum eigenen Autokonzept passen. Und diese Kombination aus Aerodynamik, sich abgucken von Red Bull, aber gleichzeitig irgendwie das natürlich auch so, sag ich mal, zu übersetzen ins eigene Auto, das ist gar nicht so einfach. Und das hat McLaren echt gut hinbekommen mit diesem Update, was ja eben in Österreich schon gekommen war. Und heute haben sie gezeigt, hey, läuft, wir kriegen das hin. Ob das jetzt natürlich auf diversen anderen Strecken auch so funktioniert, das ist jetzt, finde ich, noch schwer zu beurteilen. Aber prinzipiell mal zu sehen, dass sowas möglich ist jetzt im McLaren, das ist schon echt mega.
Du hast ja gerade so viele Themen auf einmal angerissen, wo ich was zu sagen will. Jetzt muss ich nochmal für mich sortieren. Also auf jeden Fall nochmal Props gehen natürlich drauf ans McLaren-Team. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen in Österreich. Ich muss aber sagen, ich finde Piastri, der hat in der ersten Runde, er hätte auch zweimal hart gegen Max Verstappen reinhalten können und er hat es nicht gemacht. Ich finde, das sieht man, dass er relativ früh dann aufgegeben hat, um nicht zu viel zu riskieren, was für mich ein Zeichen war von Intelligenz. Also beide Fahrer haben sehr, sehr intelligent funktioniert. Dann die Thematik mit den Reifen. Lando Norris hat ja noch ewig mit seiner Box diskutiert. Seid ihr euch sicher? Wollt ihr wirklich auf hart gehen? Seid ihr euch wirklich sicher? Ich sag mal so, Lando Norris hat es am Ende nach dem Rennen auch gesagt, das war halt ein bisschen Zockerei. Aber die Stärken des McLarens gegenüber am Ende des Mercedes, die waren halt die entscheidenden. Nämlich, die sind halt schneller am Geradeausfahren. Also, was ich damit meine, immer wenn ich sage, die sind schnell am Geradeausfahren, die sind halt auf den Geraden schnell gewesen. Und da siehst du das alte Mercedes-Problem, die schwarzen Daimler, die kommen halt, nee, Daimler heißen ja nicht mehr, dass die schwarzen Mercedes auf der Geraden einfach nicht die Power ausspielen können, die sowohl die Astons als auch die McLarens mit Mercedes-Motoren haben. Also da ist immer noch diese eine große Baustelle, an die sie ran müssen. Aber natürlich war es halt hart gezockt und am Ende hat man gesehen, Lewis Hamilton ging ja dann die Softs ein und dann hatte McLaren alles richtig gemacht. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 3 Sekunden Vorsprung. Also gut gezockt und Respekt dafür. Und das, da war so viel mit bei. Also es war irgendwie so dieser Mut, den das Team hatte, aber auch diese Qualität, die beide Fahrer hatten. Und man darf ja nicht vergessen, Piastri wäre auch aufs Podium gefahren, wenn das Safety Car nicht zu dem Zeitpunkt gekommen wäre. Der ist ja, glaube ich, 2-3 Runden vor dem Safety Car an die Box gekommen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre der Junge auch aufs Podium gefahren. Und das finde ich halt irgendwie saugeil. Ja. Weil es ist halt so, wir Fans, wir fiebern halt mit diesen alten Traditionsteams mit. Ja, das ist irgendwie, das ist ein Williams, das ist ein Ferrari und das ist natürlich auch ein McLaren. Und man freut sich irgendwie bei denen so ein bisschen mehr, als wenn es jetzt halt ein Alpha Tauri ist. Sorry, aber es ist halt so.
Ja,
und wir sind ja auch in unserer Community.
Ich finde, man freut sich, aber ich würde sagen, also ich freue mich immer dann, wenn ein vermeintlicher Underdog irgendwie vorne mitmischen kann. Weil das natürlich auch bei den Fahrern eine besondere Freude auslöst, logischerweise. Also wenn du jetzt irgendwie ewig hinten dran bist, ja, ich meine, Lando Norris und Oscar Piastri, die konnten zur ersten Saisonhälfte eigentlich, oder zumindest bis jetzt zum Österreich Grand Prix, oder bis zum letzten Rennen, konnten die nicht wirklich irgendwie was reißen, ja. Also da war es ja froh, wenn du irgendwie in den Punkten gelandet bist, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, klar. Und wenn du dann relativ plötzlich so einen Sprung machst, irgendwie nach vorne, und dann wieder auf dem Podium stehst, ich glaube, dann ist so ein Pokal und irgendwie die Champagner-Spritzerei hat dann wieder eine ganz besondere Bedeutung, ja. Ich glaube, für Max Verstappen ist das halt einfach irgendwie wie das Feierabendbier, ja, ja, wenn man es mal so vergleichen will, ja. So. Und für die Jungs war das natürlich jetzt, beziehungsweise gut, Piastri war jetzt nicht auf dem Podium, aber für Lando Norris war das jetzt, glaube ich, mal wieder so ein sehr besonderer Moment, ja. Und da ist die Freude besonders stark. Und da freue ich mich auch als Fan für natürlich, wenn jetzt jemand, der halt irgendwie sonst nicht damit rechnen könnte eigentlich, plötzlich halt vorne ist. Ja, auch so wie wann war das letztes Jahr mit Pierre Gasly? Oder war das vorletztes Jahr, wo der plötzlich irgendwie mit dem Alpha Tauri da...
Das letztes schon mal gefragt. Das war vorletztes Jahr,
ich habe letztes schon mal gefragt. Ich weiß nicht mehr. Aber das sind so Momente, die bleiben mir auch dann im Kopf. Also, wo du dann eben,
ich glaube, vor 3 Jahren war es Ocon und vor 2 Jahren war es, glaube ich, Gasly.
Ja, ne? Dann war das schon 2 Jahre, ja, siehst du. So, und das sind natürlich dann immer ganz besondere Momente, die dann natürlich auch für die Fahrer super speziell sind. Und, ja,
das ist toll.
Ja, und was mich jetzt halt vor allem freut, ist, wenn man sich das Podium anguckt, wir haben auf Platz 1 einen Red Bull, auf Platz 2 einen McLaren und wir haben auf Platz 3 einen Mercedes. Das heißt, wir haben wieder 3 Teams, die da vorne mitspielen. Und das macht natürlich Freude, wenn du 3 unterschiedliche Teams auf dem Podium hast. Ja, ob das jetzt Aston Martin ist, ob das jetzt McLaren ist, so what, ja, am Ende des Tages, ich hätte mich natürlich auch für Aston Martin und für Fernando Alonso nochmal gefreut. Aber dass jetzt halt auch mal so ein Wechsel drin ist und plötzlich McLaren vorne und sowas, das macht ja, trägt ja auch alles zur Spannung bei. Und,
aber da bist du schon beim nächsten Thema. Ich finde nämlich, das Thema Wechsel ist jetzt irgendwie ganz spannend. Weil wir haben es beim letzten Mal ja auch schon angerissen. Wir haben jetzt dieses ganze Hin und Her, mal war irgendwie Mercedes besser, dann war irgendwie ganz am Anfang war Aston Martin besser. Ja. Dann hat man kurzzeitig irgendwie so das Gefühl, so Ferrari, die behindern sich nur selbst, aber sie könnten, wenn sie wollen. Und auf einmal ist McLaren da. Ich finde eigentlich, dass wir jetzt in so eine unfassbar spannende Phase übergehen, wo halt die Frage ist, welches dieser Teams setzt sich am Ende durch? Weil momentan, wenn man mal auf Aston Martin guckt, also da, glaube ich, muss ich bei meiner Fantasy League, glaube ich, mal ein bisschen nachschrauben, weil Aston Martin am Ende, Fernando Alonso in Anführungsstrichen nur Siebter.
Ja.
Und Lance Stroll sogar nur 14. Ich meine, gut, Stroll hat ja auch nochmal Strafe kassiert. Aber das war jetzt wiederholt ein Rennen. Also seit Kanada ist irgendwie der Wurm drin. Also haben die anderen jetzt mehr aufgeholt? Ist es jetzt wirklich diese reduzierte Windkanalzeit? Das kann ich mir irgendwie fast gar nicht vorstellen, dass sie da so schnell abrauschen.
Also ja, du verlierst ja nicht, also außer du triffst jetzt eine ganz, ganz blöde negative Entscheidung, dann verlierst du eigentlich. Aber prinzipiell glaube ich halt einfach auf die Aufholeffekte. Also ich glaube halt ganz klar, dass sowohl Mercedes als auch McLaren durch ihre großen Updates, die sie gebracht haben, besser geworden sind. Also das muss man schon ganz klar sagen. Also ich glaube nicht, dass dass Aston Martin jetzt so viel schlechter geworden ist, weil dann würde man ja einfach einen Gang zurückschreiben und sagen, okay, das Update funktioniert nicht und wir nehmen das alte wieder, alles easy. So, also man wird ja jetzt nicht von alleine schlechter, weißt du, was ich meine?
Ja.
Erstmal, ja, eigentlich. So, und das, ich meine, wir wissen ja von Mercedes, die kamen mit dem großen Update. Wir wissen, okay, McLaren auch in Österreich mit dem Update. Und dann siehst du ja auch eine ganz klare Kurve nach oben bei den beiden Teams nach den Updates. Also beide haben ja Updates, die funktionieren. Bei McLaren hat man sogar noch deutlich mehr rausgeholt als bei Mercedes durch so ein Update. Und die haben halt genau das Richtige getroffen. Ja. Und für Aston Martin heißt es natürlich jetzt, okay, wir dürfen uns jetzt die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Aber das ist natürlich auch die Frage, was kann dann da noch kommen, entwicklungstechnisch. Ich meine, wir haben jetzt die Saisonhalbzeit erreicht bald. Dann wird natürlich der Fokus auch stärker auf nächstes Jahr gelegt. Wobei natürlich auch gerade bei Aston Martin die Platzierung in der WM natürlich jetzt auch deutlich mehr ausmacht als vielleicht noch in den letzten Jahren. Ne? Also das ist auch diese Schwierigkeit, so ne, die Gratwanderung, wie viel packe ich noch in dieses Jahr, wie viel ins nächste Jahr. Aber wenn natürlich da jetzt Mercedes im Nacken sitzt, für McLaren glaube ich nicht, dass das noch groß was wird, weil die einfach zu weit zurückliegen. Aber mei, also Mercedes, wir können ja hier
also,
mal eben...
Also wir haben noch genug Saison vor uns, dass McLaren auf jeden Fall, wenn sie jetzt dieses Niveau halten können, jeden Fall bei den Top 3 angreifen können. Also
ja, jetzt pass auf, wir gucken mal eben rein. Genau, der große Punkt ist aber jetzt, muss man schon festhalten, Mercedes mit 203 Punkten vor Aston Martin mit 181. Das ist jetzt kein Riesenvorsprung, das sind 22 Punkte. Da ist jetzt der Drops noch nicht gelutscht, ja, sage ich mal. Aber McLaren liegt mit 59 Punkten schon sehr weit hinten.
Also, ja, klar.
Ich meine, klar, natürlich, wir haben eine sehr lange Saison, keine Frage. Und wie gesagt, jetzt erst Halbzeit dann, aber dann müsste halt schon sehr, sehr viel schief gehen bei Aston Martin, glaube ich. Nur dieser Kampf um Platz 2 in der WM-Wertung mit 22 Punkten Unterschied, der ist meiner Meinung nach definitiv noch offen. Auch wenn wir ganz klar festhalten müssen, natürlich, dass natürlich Mercedes jetzt schon einen guten Sprung gemacht hat im Vergleich zum Beginn der Saison.
Also ganz ehrlich, beim Kampf um die Konstrukteurswertung, das sehe ich bei Aston Martin, die müssen tendenziell eher nach hinten gucken, was macht Ferrari, kommt vielleicht nochmal McLaren, weil die haben ja das Problem, dass sie nur mit einem Fahrer antreten. Die haben ja ganz bewusst am Anfang der Saison gesagt, wir fahren mit Alonso und das andere Auto lassen wir einfach mal von so einem Ghost fahren. Weil Lance Stroll, es ist halt ein Trauerspiel. Stell dir mal vor, du hättest zwei Lance Strolls in dem Auto. Dann würden sie denken so, ja, das Auto ist halt so schlecht wie der Haas. Nee, es ist einfach, Lance Stroll ist einfach so schlecht wie ein Haas. Und das hat sich dieses Wochenende mal wieder gezeigt. Also er hatte sich immer mal irgendwie so ein bisschen in den Top Ten verankert, aber er hat zum Beispiel im Rennen mal wieder alles mit dem Arsch eingerissen. Ja. Also, um jetzt einfach mal zum nächsten Thema zu springen, wo hatte ich es mir denn aufgeschrieben? Genau, Stroll und Gasly. So, die hatten ja schon so eine kleine Fehde dann im Rennen. Einmal war es so, dass, ich finde, Gasly Stroll so ein bisschen auch den Weg weggenommen hat, Stroll dann außen dann überholen musste, da drohte ja dann schon die Strafe und dann haben sie weitergefightet und dann ist Stroll wieder über außen, über die Steine, kommt zurück in der Kurve und sagt einfach mal Hallo zu Pierre Gasly, der anschließend sein Auto abstellen kann. Also das war schon wieder so ein Rennen. Also er hatte die Saison, also Lance Stroll hatte die Saison öfter mal so Momente, wo man gedacht hat, na, vielleicht kommt da doch noch was. Vielleicht hat der Alonso ja doch recht gehabt, als er beim Amtsantritt gesagt hat, das ist ein zukünftiger Weltmeister. Hey, vielleicht war das ja gar nicht, weil es auf dem Check drauf stand, sondern er meinte das wirklich.
Ja.
Nee, aber das war wieder so ein klassisches Wochenende, wenn er unter Druck gerät. Dann macht er halt immer noch Fehler. Wenn Aston Martin so im Niemandsland fährt, was sie am Anfang der Saison hatten, dieses, wir sind irgendwo zwischen Red Bull und dem Rest, dann konnte auch Lance Stroll nicht so viel verkehrt machen. Aber jetzt, wo es wieder darum geht, was aus dem Auto rauszuholen, fahrerisch was zu zeigen,
ja, Druck höher
wird. Da fällt er einfach wieder ab. Und das hat sich dieses Wochenende mal wieder gezeigt. Fand ich schade, aber wenn wir schon über Teams reden, die mal dieses Wochenende mal wieder, ja, ich sag mal, in die Scheiße gegriffen haben. Also, dann willst du,
bevor wir über Teams, die Scheiße gegriffen haben, vielleicht noch über einen abfallenden Fahrer eines anderen Teams sprechen? Ich will es nur ganz kurz anreißen. Sergio Perez, hinter den Mann, lass uns einfach ganz kurz einen Haken setzen. Ich weiß, wir haben die letzten Folgen immer wieder drüber geredet, aber man muss es halt einfach mal wieder erwähnen, falls ihn irgendjemand nicht auf dem Schirm hatte, weil er heute nämlich nicht so auf dem Bild war.
Er ist immer noch auf dem Weg, Vize-Weltmeister zu werden.
Ja, aber ganz ehrlich, im Red Bull, P6, so Qualifying, miserabel, ja, richtig miserabel.
Also das Qualifying war miserabel, weil er als Erster rausgegangen ist, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn Max Verstappen als Erstes rausgegangen wäre, wäre das keine Gefahr gewesen. Nee. Also, nee, sorry, nee. Und auch im Rennen, also es war für ihn teilweise auch herausfordernd zu überholen, aber wir haben dann so Sachen gesehen wie gegen Nico Hülkenberg, wo ich übrigens nicht ganz so einer Meinung bin mit den Kommentatoren von Sky, dass das jetzt ein reiner Perez-Fehler war. Aber er hat sich da halt echt extrem schwer getan und das macht er halt bei allen Rennen. Er tut sich extrem schwer, sich halt wieder nach vorne zu kämpfen. In Österreich hatte er ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Heute, jetzt haben wir in Anführungsstrichen wieder, aber ja, er ist enttäuscht. Und hast du das Interview mit Helmut Marko danach bei Sky gesehen?
Nee, habe ich nicht mehr gesehen. Hau raus.
Da wurde halt gefragt, so ja, also Peter Hardenacke hat dann bei Helmut Marko gefragt, ja, wie sieht es denn aus zum nächsten Rennen? Sergio Perez oder vielleicht Nyck de Vries bei Alpha Tauri, müssen die Angst haben? Könnten die vielleicht ersetzt werden vom Honey Badger?
Mhm. So.
Und Helmut Markos Antwort war, ja, wir gucken einfach mal, wie er sich schlägt. Und ich dachte so, okay, man hätte jetzt auch ein klareres Statement für seine aktiven Fahrer machen können.
Nee.
Aber,
ja, klar.
Mal gucken, wie er sich schlägt, ist für mich schon so ein, also wenn er keinen Mist baut, dann sitzt er nächstes Mal im Cockpit. Also, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber krass.
Ja, es war kein Bekenntnis zu den aktuellen Fahrern, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich mir das so anhöre und ja, ganz ehrlich, du brauchst halt, klar, einen Max Verstappen, der holt die WM auch alleine, aber, wenn natürlich andere Teams, und das muss man dieses Jahr halt sagen, Stück für Stück aufholen, die Lücke nach vorne zum Red Bull wieder kleiner wird, dann brauchst du eben auch hier wieder zwei Fahrer, die immer vorne mit dabei sind und Punkte holen.
Oh, andere Theorie, neue Theorie, kommt mir gerade durch den Kopf.
Hau raus.
Wenn Daniel Ricciardo, für alle, die nicht wussten, wer Honey Badger ist, wenn Daniel Ricciardo wirklich ab dem nächsten Rennen für Sergio Perez einspringt, macht das Red Bull wirklich, weil sie Angst haben vor den anderen Teams oder wollen sie einfach noch mehr zeigen, wie dominant sie sind und am Ende der Fahrerwertung drei Red Bull-Fahrer unter den ersten dreien haben? Weil das Ding ist, wenn sie Perez ersetzen, er behält ja als Mensch seine Punkte. So, und er hat ja mittlerweile ein gutes Punktekonto.
Ja, gut, aber
so,
das ist.
Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt Daniel Ricciardo und holt jetzt fleißig immer wieder P2, P3. So, und stell dir mal vor, der wäre am Ende der Saison, würden dann Max Verstappen vor Daniel Ricciardo, vor Sergio Perez die WM anführen. Ich glaube, das wäre wirklich Dominanz pur.
Das wäre Dominanz pur, aber dann würde ja Sergio Perez nicht mehr fahren. Und ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, also,
reicht noch nicht.
Reicht aber noch nicht, ja, um dann wirklich das zu behalten, weil wenn wir auf die Fahrerwertung gucken, das reicht ganz und gar nicht, denn Alonso ist immer noch mit 137 Punkten, der ist nicht mal zwei, der ist 19 Punkte hinter Sergio Perez. 19.
Ey, you never know, lass den Perez noch drei Rennen fahren und dann...
Also komm.
Wie geil, stell dir mal vor, wir würden so eine WM haben, weil es wird ja, also Helmut Marko hätte auch Nein sagen können. So, aber stell dir mal vor, das würde wirklich passieren. Das würde es ja die Formel 1 ab Absurdum führen.
Ja, dann also weißt du aber auch ganz, dann weißt du aber auch ganz schnell, okay, drei Fahrer schaffen es mit zwei Autos quasi die Top 3 der Fahrer-WM anzuführen. Das wäre natürlich absurd. Also den Gedanken verwerfen wir wieder, weil das natürlich absoluter Schwachsinn ist. Aber nichtsdestotrotz, ganz klar, die Sommerpause steht vor der Tür. Warum nicht die zweite Hälfte mit einem anderen Fahrer nehmen? Weil, so what? Also, keine Ahnung, ob sie das bringen, aber bei der aktuellen Leistung von Sergio Perez muss man das tatsächlich mal in Frage stellen, ob er aktuell noch der Richtige für das Auto ist. Muss man, also.
Ja, aber du bist ja in der alten Diskussion. Also stell dir mal vor, du bist der FC Bayern München, du bist erst an der Meisterschaft, du bist noch in der Champions League und im DFB-Pokal dabei, hast aber das Gefühl, irgendwas ist nicht ganz rund, wechselst den Trainer und verlierst zwei von drei und das dritte gewinnst du halt nur durch Glück. Also hast du dann einen geilen Move gemacht oder warst du einfach ein Trottel oder Trottelverein in dem Moment, die einfach, obwohl sie überall on top sind, sagen, ah nee, wir reißen jetzt alles mal mit dem Arsch ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, also als Fan sage ich mir, sorry, aber was der Perez macht, der hat das nicht verdient. Natürlich hat er sich verdient, weil er sich dahin gearbeitet hat. Aber kannst du es dir als Formel-1-Team leisten, du bist Erster und Zweiter in der Fahrerwertung, den Zweiten auszutauschen, weil du der Meinung bist, der holt nicht das Optimum raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich machen, weil Red Bull will immer wieder dieses Familie, Image, wie auch immer. Ja, sie haben früher Fahrer ausgetauscht, die aber nie funktioniert haben. Jetzt ist es ja so, Perez ist einfach Zweiter der WM. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja.
Also kannst du dir das wirklich realistisch vorstellen? Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also ich sag mal so, spätestens, wenn das jetzt so weitergeht, dann fährt er nächstes Jahr nicht mehr.
Nee,
also da bin ich dabei. Da müssen wir uns, glaube ich, ganz klar im Klaren drüber sein, dass wenn das Hückenberg jetzt so weitergeht, irgendwie mit P6,
Hückenberg. Also war, Entschuldigung, mein Hückenberg-Papagei, der fliegt
ja
ab und zu so durch
schön, und sagt, Hückenberg. Es wäre so schön. so what? Also wir haken mal den Perez jetzt ab, weil da haben wir jetzt zu oft, zu lange drüber geredet und ich glaube, niemand hat so viel Sendezeit bekommen für einen Platz 6.
Wollen wir über meinen Lieblingsfunkspruch der Woche reden? Mittlerweile, ich bin am überlegen, ob wir das nicht als Rubrik einführen, weil wir hatten schon so viele schöne Funksprüche. Ich sag nur, I think I hit a bird. Aber jetzt ist es wirklich, also
geil.
Hat mittlerweile wirklich meine Pole Position für die geilsten Funksprüche dieses Jahres bekommen. Und zwar wird Carlos Sainz, seines Zeichens Formel-1-Rennfahrer für das Traditionsteam Ferrari, am Telefon gesagt, am Telefon, am Boxenfunk.
Am Telefon. Ja,
what do you think about Plan B? Und er antwortet einfach knallhart, what was Plan B, Ricky? I forgot. Und ja, dann kommt die nüchterne Antwort, I'll let you know. Und ich mir denke so, okay.
Ja.
Das sind jetzt viele Fragen nach dieser Konversation. Also, man kann auch mal einen Plan vergessen, das finde ich nicht schlimm, aber we let you know, will er ihm jetzt eine Brieftaube schicken oder was will er jetzt machen?
Naja, man hat dann sich überlegt, wie kann man das jetzt versteckt irgendwie weitergeben, weil man will ja natürlich nicht, dass alle wissen, was dieser ominöse Plan B ist, ja.
Ja, aber Ferrari hat doch immer irgendwie 20 Pläne in der Schublade. Naja, ich meine, unvergessen, we switched to Plan D.
Ja.
Und du denkst dir so, what?
Eigentlich ist es ja wurscht, weil meistens funktionieren ja Pläne bei Ferrari nicht, wenn man das so festhält. Aber kann auch so einem Formel-1-Fahrer mal passieren, dass er Plan A, B, C, D durcheinander wirft, ja.
Das finde ich auch nicht schlimm, aber we let you know, also wollten sie ja über die Boxentafel das lösen. Ich meine, dann sehen es auch alle, also da war ich irgendwie ein bisschen neugierig, aber nichtsdestotrotz, bei Ferrari, die Strategie, sie hat nicht ganz funktioniert, sie ist natürlich dann wieder mit dem Safety Car irgendwie gecrashed, aber sie wirkten auf der Strecke auch nicht ganz so rund wie sonst. Also die letzten Male, sie hatten irgendwie so einen stabileren Kurs gehabt. Diesmal war der halt nicht so stabil. Also George Russell, der hat lange gut gefeilt gegen Charles Leclerc. Also da waren schöne Manöver bei. Aber irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass die Ferraris schneller werden. Und am Ende schauen wir mal aufs Tableau und dann steht da
9 und 10.
Platz 9 und Platz 10.
Ja, und ein Williams davor mit Alex Albon.
Ich meine, Alex Albon alleine hat im Williams mehr Punkte geholt als Leclerc und Sainz zusammen.
Ja, das ist richtig. Guter Vergleich. Da kann man schon mit so vergleichen, kann man schon. Ja, sehr, sehr schön. Ja, genau. Also das ist natürlich auch absurd. Also wenn du es als Ferrari dann mal wieder nicht schafft, diese Konstanz reinzubringen, ja. Ich meine, wir wussten ja, okay, der Red Bull Ring, der liegt denen. Österreich war ja, ne, da funktioniert der Ferrari irgendwie einigermaßen gut. Aber heute war schon wieder der Schritt zurück. Platz 9 und 10 ist halt echt nicht Ferrari-Land oder sollte zumindest aus Sicht von Ferrari natürlich nicht Ferrari-Land sein. Und dann irgendwie zwischen den beiden Williams zu landen. Ich meine, Logan Sargeant auf Platz 11. Gut, der hatte natürlich dann ein bisschen mehr. Nee, der hatte 4 Sekunden Abstand. Das ist jetzt auch nicht so mega viel. Ja, gut,
Safety. Das ist nicht mega.
Aber trotzdem, also irgendwie da, dass ein Alex Albon davor ist und so weiter, das ist natürlich Katastrophe für die, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, aber also mittlerweile habe ich auch irgendwie gar keine Lust mehr, irgendwie eine Meinung zu Ferrari zu äußern, weil sie stimmt ja eh nicht. Also nicht, dass unsere sonstigen Meinungen ja groß stimmen, aber es ist halt, ich weiß nicht, wo die sind. Also sind die jetzt eigentlich die drittstärkste Kraft, sind sie die viertstärkste Kraft, sind sie, wenn ich durchzähle, Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Williams, sind sie aktuell die 6. stärkste Kraft? Was ist Ferrari eigentlich noch? Ich verstehe es nicht.
Ja.
Und ich verstehe gar nichts mehr an dem Team. Ist dieses Auto jetzt schnell auf Geraden? Ist es jetzt schnell in Kurven? Mag es jetzt softe lieber als härtere?
Ja, und wie ist der Reifenverschleiß? Also es ist alles bei denen irgendwie, ich nenne es mal unrund, ja. So. Und dann
gibt's heute eben, war der Verschleiß wieder heftig, ja, im Vergleich zu den letzten Malen.
Und dann gibt es halt wieder Strecken, da funktionieren sie, dann gibt es Strecken, da funktionieren sie gar nicht. Und irgendwie, also dieses Auto, so geil es ja irgendwie aussieht und so geil es eigentlich letztes Jahr, muss man sagen, aussah. Und das ist auch nicht mehr so, ist jetzt auch nicht mehr so geil eben. Ja, das hat irgendwie alles nicht so, funktioniert nicht so richtig. Das ist so, weiß nicht, also Ferrari ist ja so ein klassisches Mittelklassewagen geworden, habe ich so das Gefühl. Da, zumindest in der Formel 1, ja. Also,
ja, ich sehe gerade, wie du in einem Ferrari-Auto ausgehst und sagst,
wir sind vielleicht auch schnell bis von hier zum Bäcker und zurück, aber auf der Formel 1-Rennstrecke, du Katastrophe, sag ich dir, Katastrophe.
Hey.
Schön.
Ja.
Ja,
so. Wollen wir über ihn reden? Hä? Wir müssen über Nico Hülkenberg reden.
Ja,
Nico. Also nochmal zu dieser Szene zurück mit Perez. Also, Perez überholt ihn im Endeffekt in der Kurvenkombination, ich weiß gar nicht mehr in welcher, kurz bevor er sowieso eine DRS gerade bekommt.
Ja.
Und er wirft sein Auto schon so knapp vor Hülkenberg, das war schon, ich sag mal, unnötig eng. Hülkenberg meinte auch, er hätte mich in der nächsten Geraden sowieso bekommen. Hülkenberg hatte so ein bisschen übersteuern, hatte ich das Gefühl, aber es war aber auch so, dass Perez ihn schon ganz schön neben die Strecke boxiert hatte. Nichtsdestotrotz, ihr könnt gerne eure Meinung auch bei Instagram schreiben. Meine Meinung ist, es war ein Rennunfall, es wurde ja auch nicht bestraft, aber es war irgendwie unnötig. Nichtsdestotrotz, es hat halt Hülkenberg den Flügel gekostet, nachdem er wieder ein Qualifying gegen seinen Teamkollegen gewonnen hat.
Ja.
Er musste an die Box, hat einen neuen Flügel bekommen, war irgendwie mit 1000 Stunden Rückstand dann letzter, ist hinterhergedümpelt, hatte Glück durch das Safety Car, was ihn wieder so ein bisschen ins Rennen gebracht hat. Am Ende wurde er, korrigier mich, 13.
Ja, aber auch nur wegen Lance Stroll, weil der die Strafe noch bekommen hat, also...
Ja gut, aber er war halt mitten im DRS-Zug, er war da auf den harten Reifen unterwegs, was ja höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der bessere Reifen war. Es war aber immer noch ein Haas. Es war irgendwie eines seiner besseren Rennen dieses Jahr, weil er auf jeden Fall hinten raus ein bisschen was zeigen konnte, aber es war halt wieder so ein Wochenende zum Vergessen, ne?
Ja. Ja, absolut. Also für Nico Hülkenberg heute, das war auch im Qualifying schon nicht so mega gut, ja. Also das war so eine durchschnittliche Leistung, würde ich sagen, weil er oft im Qualifying sehr gut funktioniert, hier überhaupt nicht. Also was war da, glaube ich, P11, wenn ich jetzt richtig liege?
Oh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Jetzt,
Startaufstellung, warte, P11, ja, richtig. So, aber halt auch fast eine Sekunde Abstand über eine Sekunde Abstand zu Platz 10, ja, was natürlich auch dann, es war Pierre Gasly im Alpin, also.
Ja gut, aber die Streckenbedingungen, ich glaube, er ist nur mit ein paar Hundertstel hinter ihm, du redest jetzt vom Q2 oder hast du jetzt die finale Aufstellung?
Ich habe die finale Aufstellung, ja.
Ja, nee, ich glaube im Q2, er war, glaube ich, nicht so weit weg, aber es war jetzt nicht so krass wie beim letzten Mal. Gut, es war halt eine schwierige Strecke, es war immer noch so ein bisschen durch Regen etc. Nichtsdestotrotz, es hat einfach nicht funktioniert und es ist das zweite Wochenende in Folge ein Haas abgefackelt. Und dieses Wochenende war jetzt für mich so ein bisschen, ich habe eigentlich jetzt aufgegeben bei Haas. Also
ja,
Hülkenberg, und ich weiß gar nicht, wer gefragt wurde.
Es ist auch rum,
Da hieß es, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Interview nur gelesen, aber da hieß es, ich glaube von einem Haas-Techniker, das Problem ist, wir haben halt so viele strukturelle Probleme, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, das Auto dieses Jahr weiterzuentwickeln, um diese Probleme zu beheben, wenn wir auch unsere komplette Zeit, unser komplettes Geld in die Entwicklung für das Auto nächstes Jahr setzen könnten, wo wir dann halt hoffentlich diese Fehler von Grund auf ausbessern. Und das war für mich halt irgendwie schon ein logisches Argument zu sagen, ja okay, warum sollten wir jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Möhre ans Laufen kriegen, wenn sie doch wirklich so viele strukturelle Probleme hat. Und das war für mich dann so, okay, also wenn er überhaupt noch in die Punkte fährt dieses Jahr, das ist irgendwie bitter, aber...
Ja, aber brauchen wir uns nichts vorzumachen, das wird nichts. Ne? Das wird nichts mehr dieses Jahr. Ja, sollen wir mal, ich hab danach noch, finde ich, wir haben lange nicht mehr in die Fantasy League geguckt und da müssen wir mal wieder reingucken. Eigentlich hätte Basti, muss ich euch ehrlicherweise sagen, am liebsten letzte Woche reingeguckt. Warum, erklären wir gleich. Vorher aber ab in die Awards.
Der Fahrer des Rennens.
Also, ganz ehrlich, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ich gebe diesmal den Fahrer des Rennens an zwei Fahrer.
Oho.
Und zwar an Oscar Piastri und an Lando Norris. Weil beide sind wirklich ein grandioses Wochenende gefahren. Im Endeffekt ist der Unterschied zwischen P2 von Norris und P4 von Piastri das Safety Car und eine Teamorder am Anfang, wir greifen nicht an. Ansonsten, wer weiß, wo auch Piastri hingefahren wäre. Diese zwei Faktoren haben dafür gesorgt, dass zwischen denen überhaupt ein Auto steht. Ansonsten wären sie aufs Podium gerauscht. Megaleistung. Also für Lando dieses Comeback aus so einer tiefdunklen Phase. Piastri dürfen wir immer noch nicht vergessen, das ist ein Rookie. Und ich weiß gar nicht, das wievielte Rennen war das jetzt? Das achte, das neunte? Wenn du jetzt sagst, ein Rookie fährt in seiner ersten Saisonhälfte aufs Podium, würdest du sagen, okay, wow, der hat vielleicht Weltmeisterpotenzial. Also es war am Ende ganz knapp, aber eben nicht von ihm verschuldet. Deshalb, ich bin begeistert von beiden. Deshalb für mich
Respekt.
Beide Fahrer des Rennens.
Ja, muss ich sagen, dem schließe ich mich an. Aber wenn du jetzt schon zwei nimmst, dann bleibe ich bei einem. Und ich sage jetzt Lando Norris, weil das ist, das war einfach heute die Top-Leistung. Allein schon durch den Start da irgendwie den Red Bull geschnappt und Max Verstappen. Das war schon echt eine mega, mega Leistung. Also deswegen Haken dahinter, Lando Norris.
Der Cockpit-Klaus.
Der Cockpit-Klaus, Basti. Ich glaube, wir haben den gleichen.
Ja,
also an Community hat geht, glaube ich, nichts vorbei, oder?
Nee, die Community war auch sehr einstimmig. Wir haben natürlich wieder bei Instagram gefragt, wer ist es aus eurer Sicht? Und ja, eigentlich kommt immer nur der Name Lance Stroll. Ich hatte kurzzeitig, also während des Rennens, bis Stroll seinen Crash hatte, hatte ich so ein bisschen so Carlos Sainz auf dem Schirm.
Okay.
Weil mir dieses What was Plan B, aber auch die Performance im Auto, der hat mich irgendwie überhaupt nicht überzeugt.
Ja.
Das Wochenende irgendwie, aber nee, an Lance Stroll geht nichts vorbei.
Das Kapperl des Rennens.
So, das Kapperl, Basti. Ich gebe das Kapperl heute, ich steige jetzt mal ein, an...
Du ziehst es.
Ich ziehe das Kapperl. Du hast vollkommen recht. Ich ziehe das Kapperl vor Peter Prodromu. Jetzt sagst du.
So, da musst du jetzt, glaube ich, viele, viele Menschen mit abholen.
Dich auch, oder? Wer ist
das?
Wer ist das?
Du hast keine Ahnung. Ich wollte das gar nicht überspielen.
Du hast keine Ahnung. Weißt du, wer das ist? Das ist nämlich der Aerodynamik-Babbo von McLaren. So.
Du meinst der die Fotos von dem Red Bull in den 3D-Drucker gegeben hat?
Ja,
Mensch.
Richtig. Unter anderem das gemacht hat und der selber mal, ich habe mich ein bisschen recherchiert zu ihm, muss ich im Vorfeld sagen, ich habe mich vorbereitet ausnahmsweise auf mein Cockpit, glaube ich, beinahe gesagt, auf mein Kapperl. Und zwar, der hat auch mal für unter Adrian Newey gearbeitet bei Red Bull. Also hat er wohl die Bilder gut analysieren können und die Handschrift von Adrian Newey wohl gut lesen können und hat das jetzt für McLaren sehr gut umgesetzt. Also Peter Prodromu, again what learned, der Aerodynamikchef bei McLaren, haben wir wieder einen Namen, den wir uns jetzt vielleicht merken müssen.
Okay, wow.
Ja, ich weiß, ich mache manchmal sprachlos, Basti, und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich es bei dir schaffe.
Also Respekt und Anerkennung. Ich habe was von dir gelernt. Ich bin begeistert. Ja, das Kapperl. Boah, es gibt so viele. Wir haben das Kapperl letzte Woche von McLaren gezogen. Also machen Silverstone als klassische Rennstrecke, die immer noch Spaß macht, kann man auch machen. Kann man es vor diesen 400.000, ich glaube mehr waren es, Fans ziehen, die einfach ihre britischen Fahrer da, glaube ich, gepusht haben, dass es irgendwie sau Spaß gemacht hat. Ich ziehe das Kapperl am Ende des Tages vor geilen Traditionsstrecken. Also diese Strecke, klar, sie wurde auch schon ein, zweimal angefasst, aber sie bietet alles aus der Moderne und aus der Formel 1 Klassik. Da ist einfach, es macht einfach Spaß, das macht Bock, diese Strecke sich anzuschauen. Weite Felder, nicht irgendwelche engen Leitplanken, trotzdem wunderschön gezogene Kurvenkombinationen. Es ist einfach geil und in Silverstone ist immer irgendwas los. Es macht einfach Bock. Ich wünschte, wir hätten noch mehr solcher Strecken. Wir haben auch noch andere gute Strecken. Ja, ohne Zweifel. Aber für mich ist Silverstone so die letzte richtig gigantische Urrennstrecke der Formel 1. Natürlich, ja, kommt, ja, Imola, Monza, alles gut und schön. Ja, Spa. Aber dieses Wochenende, es hat wieder richtig Bock auf Formel 1 gemacht. Und dazu dieser Mix aus den verschiedenen Teams. Geil. Ich glaube, Silverstone ist der Start für einen neuen Saisonabschnitt, wo wir einfach diesen Vierkampf hinter Red Bull einfach miterleben werden. Und ganz ehrlich, wenn McLaren den gewinnt, kein Problem damit. So war jetzt ein langes Kapperl, aber ich ziehe das Kapperl wirklich vor der Rennstrecke Silverstone. Einfach geil. Hat Bock gemacht. Hätte ich gerne jedes Wochenende.
Sehr fein. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal zum Abschluss auf die aktuelle Fantasy-Situation. Es ist ja auch hier quasi fast Halbzeit. Und da muss ich erstmal dich tatsächlich, unangenehm wie es mir ist, aber ich muss dich loben. Du bist auf Platz 76 aktuell.
Ah, abgerutscht.
Ja, du bist abgerutscht. Du warst nämlich, und jetzt kommst, du warst eiskalt auf Platz 2. Also, sensationell bei fast 1000 Teilnehmern auf Platz 2 zu landen, zumindest, wenn auch nur kurz. Shame on me. Ich bin wie Ferrari, weißt du? Ich bin so irgendwo mittendrin, aber nirgendwo richtig dabei. Platz 548. Also nicht ganz beschissen, aber auch keineswegs erwähnenswert.
Aber auch nicht geil.
Keineswegs erwähnenswert. Auf Platz 1 aktuell, also da findet ihr euch jetzt vielleicht wieder. Auf Platz 1 Keres Crash-Piloten. Auf Platz 2 Carestone und auf Platz 3 Dave's Winning Team. Und jetzt kommt mir dieser Dave's Winning Team. Der Name kommt mir bekannt vor aus den letzten Jahren. Also der scheint was richtig zu machen. Ich glaube, wir sollten vielleicht da mal reinklicken, gucken, was der so bei den Teams hat. Ich habe festgestellt, ich setze zu sehr auf Aston Martin. Ich muss da dringend was ändern, weil wenn das so weitergeht, dann...
Schwierig, ja,
vielleicht
schwierig.
Ist McLaren hier nämlich noch billig. Dann gucke ich mal, was da so geht.
Ja, ich bin auch am Überlegen. Ich habe den Fehler gemacht, nachdem ich letzte Woche dann gesehen habe, ich bin auf P2. Da hat mich die Hybris gepackt und da habe ich dann mit meinem Team ein bisschen was umgeworfen. Und das Ergebnis war, zack, erstmal um 70 Plätze abgerauscht. Also es ist immer noch sehr tricky mit Fantasy. Man muss da wirklich clever überlegen und gucken, wie man es macht. Ich bin jetzt auch am Switchen, ob ich vielleicht die Aston's rausschmeiße, die McLaren's mit reinnehme. Aber was ist, wenn es nächste Wochenende wieder anders aussieht? Ich kann nur daran erinnern, Leute, ihr könnt bis zum Start des Qualifyings euer Team umwerfen. Ich werde es beim nächsten Rennen, das ist glaube ich übernächste Woche Ungarn, ne? Da werde ich wieder genau nachdenken, denn ich will unter die Top 100. Also, ja. Die 2 werde ich nicht mehr kriegen, aber Top 100 wäre schon geil. Das wäre mega. Und natürlich gibt es am Ende des Jahres ja immer noch was zu gewinnen. Da verraten wir es vielleicht.
Ja, irgendwann verraten wir es.
Also, Flo, bevor du noch Schluss machst, ich muss noch ein kurzes Shoutout loswerden. Wir haben eine Instagram-Fanpage. Also, wir haben natürlich unsere Instagram-Seite Stint, aber wir haben seit neuestem eine FP, also Fanpage unterstrich StintF1 unterstrich Podcast. Wir haben eine Fanpage. Ja. Wir haben jetzt wirklich schon, richtige Fans.
Hat schon was. Es gibt doch.
Finde ich irre. Verrückt, könnte, ne? Noch ein bisschen mehr Inhalt reinkommen, aber ich wollte auf jeden Fall mal einen Shoutout rausgeben. Habe ich jetzt schon ein paar Rennen versprochen.
Vielen Dank fürs Engagement, sage ich da auch, ja.
Ja, gerne, gerne, gerne. Und natürlich könnt ihr uns auf unserer offiziellen Seite gerne schreiben, mit uns mitdiskutieren. Wie ist eure Meinung, Crash, Hülkenberg, Perez? Glaubt ihr, dass McLaren jetzt wirklich zurück ist? Wo ist eigentlich Ferrari? Und würde eigentlich Max Verstappen auch mit den alten Reifen aus Miami immer noch den Sieg holen? Wer weiß es schon. Wir diskutieren und hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi.
Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.